Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in der Reihe Abenteuer erforschen und wollen uns heute mit einem Abenteuer aus der Reihe Lamentations of the Flame Princess beschäftigen, und zwar mit Blood in the Chocolate. Normalerweise ist ja der Christoph dabei, aber da Christoph leider keine Zeit hatte und Frank das Abenteuer erst vor kurzem gespielt hat, kam es mir in den Sinn, das mit Frank ausnahmsweise mal zu machen. Aber wir hoffen natürlich, Christoph wieder bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Okay, ja, Blood in the Chocolate ist von Kyle Chenier geschrieben worden.
Kyle Chenier, hätte ich jetzt gesagt.
Ich bin auch immer bei Chenier, bin ich immer irgendwie, weil es so
auch
geschickt. Ist aber alles falsch, der Mann heißt Kyle Chenier. Und Frank, warum haben wir denn dieses Abenteuer ausgesucht? Was macht das Ganze so besonders?
Ja gut, ich habe es vor 3 Tagen geleitet, das bot sich an.
Ich hoffe nicht, dass das der eigentliche Grund ist.
Aber, nein, das ist nicht der einzige Grund, aber auch einer sicherlich. Ein anderer Grund ist halt, es ist ein super Beispiel dafür, wie irgendwie so popkulturelles Mediengut, also in Form von Buch oder Film oder was auch immer, irgendwie umgesetzt wird als ein Rollenspielabenteuer. Denn das Blood in the Chocolate, wer das nicht weiß, das basiert im Grunde auf die Geschichte Charlie und die Schokoladenfabrik, was ja ursprünglich ein Buch ist von Roald Dahl. Und dann gibt's noch die Verfilmung aus den 70ern mit Gene Wilder und dann später die von Tim Burton aus den 2000ern, glaube ich. Im Grunde eigentlich popkulturell doch irgendwo schon fest behaftet und eigentlich allgemein bekannt.
Ich glaube, jeder kennt die Oompa Loompas,
also,
oder? Alle kennen Oompa
Loompas. Zumindest hat jeder da schon mal irgendwie von gehört, denke ich mal. Und ja, da hat halt der Kyle Chenier der hat halt dieses Abenteuer dazu geschrieben. Und das Schöne ist halt hier, man kann halt die Quelle auf jeden Fall erkennen. Ja, also die Wurzeln, wo es herkommt, und eine Menge Anspielungen sind halt drin, eine Menge Sachen sind übernommen. Aber es ist halt so stark verfremdet, dass es auf jeden Fall was Eigenes ist und halt auch genug Sachen zu entdecken hat. Wer die Filme und die Bücher auswendig kennt, der wird sich jedoch trotzdem an einiger Stelle wundern, aber auch eine Menge Insider wiederfinden. Und wer es halt nicht kennt, der wird sich sowieso wundern.
Und der andere Grund, warum man sich mit dem Abenteuer beschäftigt, ist natürlich, dass das Ganze zum besten Abenteuer 2017 gekürt wurde bei den Annie Awards. Das ist auch schon Grund genug, sich dieses Abenteuer mal anzuschauen. Und es ist ja wirklich recht besonders. Okay, Frank, vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, worum es in Blood in the Chocolate überhaupt geht und wie die Charaktere in diese ganze Handlung verstrickt werden.
Ja, klar. Im Zuge dessen vielleicht kurz die Warnung. Wir werden hier natürlich wieder hart spoilern. Ich werde jetzt nicht die komplette Vorgeschichte erzählen oder so, aber da werden jetzt schon ein paar Geheimnisse ausgepackt, denke ich mal, über die wir hier reden werden. Ja, worum geht's? Das Abenteuer spielt in einem fiktiven, realen Setting, könnte man sagen. Also wie viele Lamentations-Abenteuer. Im Europa um 1617. Nur es gibt halt in dieser Welt Monster, es gibt Magie, es gibt eigenartige Kreaturen. Man kann auch, wenn man will, die Fantasy-Rassen dort einbauen. Das ist halt nicht wirklich so präzise definiert. Bei vielen Lamentations-Abenteuern wird das aber einfach dann halt so handwedelig gehalten. Ja, wir sind halt irgendwie auf der realen Welt im 17. Jahrhundert. Es gibt auch Feuerwaffen hier in dem Abenteuer, also die ersten Steinschusspistolen und Musketen finden hier auch Platz. Und in diesem Setting ist es dann halt so, dass es eine Schokoladenfabrik gibt. Die Besitzerin Lucia de Castillo, die übernimmt im Grunde die Rolle des Willy Wonka, wenn man so will, und ist Besitzerin dieser ominösen Schokoladenfabrik. Wie in der Realität ist es hier halt auch so, dass halt Schokolade eigentlich nur so ein bitterer Trunk ist, also so um 1600 noch was rum, aus der neuen Welt. Und genauso wie exotische Gewürze oder Kaffee oder halt diese ganzen Dinge, die halt aus der neuen Welt oder auch aus Indien und so hierher kamen, die noch was ganz Exotisches und Besonderes waren. Und aber an dieser Schokoladenfabrik wird halt kein Trunk hergestellt, sondern wirklich Schokoriegel und Pralinen, was in der Realität eigentlich erst so 200 Jahre später begann. Aber hier ist es halt dann doch schon. Und die ganze Welt ist total wahnsinnig nach dieser ganzen Schokolade. Also die Adeligen, die Reichen und Schönen, die wollen unbedingt Schokolade haben. Das ist der große heiße Scheiß. Also der große Schokoladenhype-Train ist unterwegs. Und der Bedarf an dieser Schokolade kann aber nur gedeckt werden von besagter Schokoladenfabrik, denn das Rezept dafür hat halt nur die Lucia und die behält das halt gut verschlossen in ihrer Fabrik, in der halt unbekannt und ungesehen für alle anderen halt heimlich diese Schokolade produziert wird. Da kann man sich jetzt schon denken, worauf es hinausläuft. Die Spielercharaktere werden also beauftragt von Händlern oder ja anderen Konkurrenten, das geheime Rezept halt zu ergattern, zu erbeuten, zu klauen und dadurch dann halt den Unternehmer zu einem reichen Mann zu machen.
Vielleicht lohnt es sich nochmal, bevor wir uns mit dem beschäftigen, was uns an dem Abenteuer gut gefallen hat, einen Blick auf die Bösewichtin zu werfen. Diese Schokoladenfabrikantin ist ganz interessant als Figur. Was ist das für eine Person?
Es ist, wie der Name schon andeutet, handelt sich um eine Spanierin. Und interessanterweise liegt halt die Fabrik aber in Friesland, an der friesländischen Küste, in zu dem Zeitpunkt halt dann auch protestantischen Holland oder Niederlande. Ich weiß nicht, was es zu dem Zeitpunkt jetzt dann genau war. Und sie ist aber erzkatholisch. Und ja, das Interessante ist halt, dass ihr Vater damals bei einer Expedition dort auf diese ganze Geschichte mit den Schokoladen und den später den Umpa-Lumpas, also den Pygmies, wie sie hier heißen, gestoßen ist und denen halt dann auch ihre sagenwogen Schokoladenbohnen geklaut hat. Eine besonders markante Sache ist halt, dass sie wirklich das Böse in Person ist. Sie ist eine von Grund auf böse Geschäftsfrau. Sie ist profitorientiert, sie beutet Leute aus, sie ist, ist es ihr eigentlich egal, Hauptsache sie wird mächtiger und kann Einfluss nehmen. Ja, also sie ist wirklich der klassische, sie könnte auch ein Bond-Bösewicht sein, wenn man so will. Also so wie sie jetzt beschrieben, sie ist nicht irre, sie geht halt berechnend vor, sie hat einen Plan, aber sie geht halt auch über Leichen.
Man sieht dann auch so ein bisschen ihre Art und Weise, wie sie tickt im Laufe des Abenteuers durch die Gemälde, die Rubens gemalt hat und dann immer Lucia in den unterschiedlichen Posen zeigt, also bekannte Rubens-Gemälde, wo dann anstatt Jesus zum Beispiel Lucia zu sehen ist.
Ihre dekadente Art ist auch im Endeffekt so, wenn man will, ihre Schwäche. Ja, also dieses Überhebliche und dieses über Leichen gehen und ich bin halt eh besser als alle anderen, das ist vielleicht so die Stelle, an der man ansetzen könnte, um sie irgendwie zu manipulieren, wenn man will.
Und die Fabrik, in der die Charaktere einbrechen, ist sehr angelehnt an die Schokoladenfabrik von Willy Wonka. Also wir haben auch einen Schokoladenfluss, wir haben gleichzeitig auch die Umpa Lumpas, die hier allerdings ja Pygmäenartige sind, also ganz merkwürdige Kreaturen, die dann auch noch diesen merkwürdigen Baum anbeten.
Ja, die beten den Baum an und Lucia halt auch. Die sehen halt Lucia halt auch als ihre Göttin und deswegen arbeiten die halt wie am Fließband da, um Schokolade zu produzieren für sie.
Ja, so viel zum Inhalt. Ich würde sagen, schauen wir uns doch mal an, was uns besonders gut gefallen hat an dem Abenteuer. Und dann kann ja Andreas mal loslegen, was ihm an dem Szenario gut gefallen hat.
Erstmal, auch wenn das thematisch nicht ganz in das passt, was wir hier normalerweise machen, das Buch selber ist ziemlich gut, finde ich. Das ist ja ein relativ kurzes Abenteuer mit dicken Seiten, damit man das überhaupt hinkriegt. Das ist ein stabiles DIN A5 Hardcover, vollfarbig, mit so comichaften Zeichnungen, die dieses etwas gruselige, weirde, abgedrehte so ein bisschen dem die Spitze nimmt, sag ich mal.
Sollte man erwähnen, ist von Jason Bradley Thompson, der die Sachen gemalt hat. Also das ist ein sehr ungewöhnlicher Stil.
Den kennt man vielleicht auch. Der hat auch diese coolen Walkthrough-Maps für die Oldschool-Dungeons von D&D gemacht.
Genau.
Die gibt's auch auf der Wizards of the Coast-Webseite, da kann man sich die angucken. Oder ich glaube auch auf seiner eigenen. Das sind so große Poster, in dem halt im Grunde die Dungeon-Karten eingezeichnet sind und dann in so einem Comic-Stil halt wie so eine kleine Geschichte, die Abenteurergruppe da so durchgeht und dann gibt's so Sprechblasen und Dinge, die passieren und man kann im Grunde den Weg halt nachvollziehen, den die Heldengruppe genommen hat. Gibt's für das Abenteuer übrigens halt auch, wenn man das PDF hat.
Ja, stimmt. Und das ist auch sonst sehr, sehr gut designt. Also das Abenteuer selber ist so ein quasi ein Haste-Abenteuer. Die Charaktere sollen in diese Schokoladenfabrik einbrechen und dadurch wird das dann im Endeffekt ein Dungeon. Ne? Sie müssen sich halt irgendwas ausdenken, wie sie in die laufende Fabrik einbrechen können. Und wenn sie erstmal drin sind, müssen sie den Arbeitern, diesen Pygmies aus dem Weg gehen, stoßen dann natürlich auch auf die De Castillo da, den Bösewicht. Und für ein Dungeon ist das sehr schön designt, weil das im vorderen und hinteren Vorsatzpapier, da sind Spielhilfen drauf, nämlich eine Übersichtskarte von der Fabrik, wo man dann so in kleinen Stichworten hat, wie viele Wesen da rumlaufen und welche Seite der Raum beschrieben wird. Und auch immer die einzelnen Räume haben Namen. Und hinten hat man dann nochmal so zum Abstreichen Pygmies. Wie viel haben wir denn jetzt schon umgebracht?
Das ist das Beste an dem Ding.
Das ist richtig gut,
ja. Das ist absolut toll, ja.
Das ist großartig. Besonders, weil das ist auch nicht einfach nur irgendwelche Kästchen, die man abhakt, sondern das sind hier so wie kleine Halma-Pöppel, die man dann durchstreichen kann.
Und man hat dann auch direkt halt auch angezeigt, so wie viele sind denn in welchen Raum. Also steht dann halt in da, wo das Dorf ist, da sind halt 30 Stück und da, wo halt irgendwie, keine Ahnung, verpackt wird, da sind halt 20, sodass man das halt auch direkt im Überblick hat.
Es ist auch völlig unmöglich, vielleicht auch mal kurz eingeworfen, das sind 150 Stück. Das ist also eine Zahl, du kannst die abstreichen als Spielleiter und buchhalten, wie viel die Charaktere dann sozusagen überwunden haben oder ausgeschaltet haben oder sowas. Die sind nicht super stark, also ne, das.
Nein, die sind total schwach.
Die haben wahnsinnig wenig Schaden und auch nicht sonderlich viele Trefferpunkte. Aber ich find's trotzdem sehr interessant, dass ja man gegen diese Übermacht von 150 Stück einfach nicht ankommt.
Die machen nicht viel Schaden und halten nicht viel aus, aber die können dich mit Krankheiten und Giften infizieren. Und das ist eine Sache, die dieses Abenteuer halt auch besonders macht, denn es gibt hier unglaublich viele Gifte und Krankheiten, die man sich hier einfangen kann.
Genau, Zufallstabellen sind dann hinten auch das Wichtigste. Dann die eigentliche Karte, da steht zwar nicht drin, welcher Raum was ist, aber da ist halt eingezeichnet, wie das ungefähr aussieht. Es gibt da so einen Schokoladenfluss. Der Schokoladenfluss ist halt wirklich richtig reingemalt in die Karte und Tische und Vorhänge und Röhren, Bäume und Altäre und so weiter. Das heißt, mit diesen ganzen Sachen zusammen hat man eine wahnsinnig hohe Benutzbarkeit und das ist nebenbei auch noch echt hübsch. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Inhaltlich ist es halt, das ist glaube ich einer der abgedrehtesten Dungeons, die ich kenne, der aber stilistisch zusammenpasst. Das ist halt eine Fabrik und die ergibt ein Ganzes und zwar ein auf diese sehr durchgedrehte Art und Weise logisches Ganzes mit Dingen, die entdeckt werden, die dann, das wirst du ja, der es gerade gespielt hat, eher noch sagen können, aber die Dinge, die man entdeckt, die können halt wirklich ein bisschen schockieren, wenn man das Ganze in so ein Ganzes einweben kann, wenn man eben sieht, dass das eigentlich eine Schokoladenfabrik sein soll. Und es ist ein sehr geschickt gemachter Dungeon, kann man auch nicht anders sagen. Also das ist schon vom Abenteuer her finde ich das wahnsinnig spannend, weil es ist Rätselraten, man kann sich vergiften, es können immer wieder Dinge passieren. Dieser ganze Lamentations-Faktor an Gruseligkeit und so ist sehr schön umgesetzt. Und das Schokoladenthema und die Oompa Loompas und so sind halt auch mit netten Verweisen immer wieder gut in Szene gesetzt. Kreativ ist es auch, ja. Also das gefällt mir einfach insgesamt, es ist sehr rund.
Lass uns mal kurz auf diese süßen Krankheiten und Vergiftungen eingehen, weil das ist meiner süßen. Candy Diseases sind es ja im Englischen, ja. Glaube ich. Ne, Delicious Diseases and Poisons, so heißen die Sachen. Ja. Und wenn man nämlich diese Schokolade isst, hat die einen besonderen Effekt und kann eben zu schrecklichen Mutationen führen. Und da wurde sich natürlich an Krankheiten und Effekten aus Charlie und die Schokoladenfabrik erinnert. Und dann passiert eben ungefähr dasselbe. Das heißt also, man schwillt an, wird dicker und zu einer Art Blaubeere, die man auch ausquetschen kann. Aber es gibt dann eben auch so Sachen, dass man beginnt, Schokolade zu erbrechen oder dass man unglaublichen Heißhunger auf Schokolade entwickelt und dann eben ja sich alles reinstopft, was man so findet.
Oder dass man selber anfängt, sehr appetitlich zu riechen, was dazu führt, dass alle einen essen wollen, auch die Mitspieler.
Ja, sehr unangenehm.
Auch sehr nett. Also da sind halt schon ein paar schöne Sachen. Es sind auch ein bisschen kleinere Sachen bei. Also wenn man nur die Schokolade isst, dann kriegt man eher so möglicherweise kleinere Effekte, wie dass man halt irgendwie plötzlich Gewicht zunimmt oder dass die Zähne ausfallen. Also solche Sachen kommen dann halt vielleicht vor. Also das sind dann ein bisschen kleinere Effekte. Man wird halt noch nicht zur großen Blaubeere, muss durch die Gegend gerollt werden. Aber ja, das ist wirklich schön gemacht und dann auch, wie es sich gehört, alles Zufallstabellen. Da ist das auch also schön unvorhergesehen.
Ja. Ich würd sogar sagen, dass dies sind die größten Herausforderungen für die Spielercharaktere innerhalb des Abenteuers.
Ja.
Also wir hatten ja gerade schon erwähnt, die Fabrikarbeiter, die Oompa Loompas, die hier arbeiten, die sind nicht sonderlich stark, aber sie neigen eben dazu, mit vergifteten Blasrohren zu schießen oder haben auch Fallen innerhalb der Fabrik angefertigt und hinterlegt.
Ja, genau. Also Möglichkeiten, sich zu infizieren, gibt es zahlreiche. Interessanterweise hat es meine Gruppe geschafft, fast ohne irgendwelche Seuchen und Krankheiten herauszukommen. Aber das kann ich vielleicht nachher nochmal zum Abschluss noch ein bisschen was zu erzählen. Aber das ist auf jeden Fall, das ist die große Herausforderung. Denn die Pygmies selbst, die sind halt leicht zu überwinden und die sind auch erstmal per se gar nicht aggressiv. Die sind halt am Arbeiten, die haben ihren Job und wenn dann die Spieler auf einmal den Raum betreten, dann gucken die vielleicht mal kurz, wer ist denn da, aber das interessiert die erstmal gar nicht. Solange die nicht gestört werden und die keine Schokolade klauen, ist alles gut.
Das ist eine von den Sachen, was ich am Design so gut finde, ne? Weil das ist
ja so die Spieler können sich frei bewegen.
Ja, genau, diese Einbruchsgeschichten sind ja häufig etwas problematisch, wenn dann sofort ein Riesenalarm ausgelöst wird, dann ist das Abenteuer manchmal schon fast vorbei und das hast du halt einfach nicht die Gefahr. Man kann sich ja trotzdem umgucken. Und es gibt trotzdem noch genug Gelegenheiten, drauf zu gehen oder verwandelt zu werden oder sowas.
Was mir gut gefallen hat, war direkt der Anfang des Ganzen. Und zwar die Aufträge, die man bekommt. Und zwar sind das unterschiedliche Arten von Belohnungen, die man erhalten kann. Wenn man nämlich eine Probe von Lucias Kakaobohnen, ungerösteten Kakaobohnen bekommt, dann ist das 200 Silbermünzen wert. Wenn man diesen Schokoladenlikör, das ist kein alkoholisches Getränk, sondern es ist das...
Diese Rohmasse, so hätte ich es jetzt irgendwie übersetzt.
Ja, genau. Was du brauchst, um Schokolade herzustellen. Das ist 100 Silbermünzen wert. Wenn man das Originalrezept bekommt, gibt es 500 Silbermünzen. Mögliche geheime Zutaten, jeweils 100 Silbermünzen. Und wenn man eine Karte der Fabrik hat, die auch nutzbar ist, dann sind das 500 Silbermünzen. Und das finde ich eine sehr gute Sache, die dabei ist. Und das ist auch sofort ein klares Ziel, was man hat, und klare kleine Mini-Aufträge. Die französischen Händler werden jetzt auch nicht ganz so traurig, wenn man irgendwie so Kontrolle über die Fabrik erlangen könnte.
Dafür gibt's ja 10.000.
Genau, aber wirklich nur unter Freunden. Also ne, man ist ja nur Geschäftskonkurrent, also kein Auftragsmörder sozusagen. Aber es kann natürlich sein, dass irgendwas passiert. Das ist eine schöne Sache. Also das fand ich ganz cool, weil du, wenn ich dann wirklich konkret, also nicht nur irgendwie so rumstöberst in der Fabrik, sondern irgendwie guckst, ah, warte mal, ist das hier vielleicht so ein Stück, was wir brauchen, was wir mitnehmen als Probe? Das finde ich irgendwie ganz cool.
Das Schöne dabei ist auch, also zum einen haben die Spieler halt mehrere konkrete Ziele, wonach sie halt Ausschau halten in dem Dungeon. Ja, es gibt halt nicht nur, wir brauchen das Rezept, sondern wir könnten auch erstmal gucken, dass wir irgendwie die Kakaobohnen kriegen oder rausfinden, ob hier noch geheime Zutaten sind. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, du unterstützt so ein bisschen auch den Effekt, dass die Spieler vielleicht auch irgendwann an den Punkt kommen, okay, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen jetzt zurück und wir gehen aber nicht mit leeren Händen hier raus. Denn gerade bei so einem Oldschool-Dungeon passiert es ja schnell, dass einem die Ressourcen ausgehen. Man hat keine Lebenspunkte mehr, der Zauberer hat seinen einzigen Zauberspruch abgefeuert und insgesamt ist die ganze Situation gerade ziemlich schlecht, aber man hat das blöde Rezept noch nicht, also muss man weitergehen. Weil so schnell kommt man hier nicht wieder rein. Das ist weniger frustrierend, wenn man weiß, naja, wir haben die Bohnen, wir haben vielleicht was von dieser Rohschokolade. Also eine dicke Belohnung ist auf jeden Fall schon drin. Wir haben eine halbfertige Karte, da kriegen wir vielleicht auch was. So, also dass dieser Rückzug nicht eine totale Niederlage ist. Das ist ja so ein klassisches OSR-Ding halt, dass ein Rückzug ist immer eine Option und hier ist es halt auch auf jeden Fall keine Niederlage. Finde ich ganz schön, gerade wenn man auch vielleicht mit Anfängern spielt, dass denen das halt schon beim Auftrag irgendwie so ein bisschen unterschwellig bewusst gemacht wird.
Da kann man auch wieder einen Blick auf das Ende des Abenteuers werfen, was ich auch sehr sinnvoll finde, wo dann verschiedene Was-ist-wenn-Lösungen präsentiert werden. Was ist, wenn die Charaktere so gerade eben lebend entkommen? Dann passiert das und das. Was ist, wenn die Charaktere Lucia töten? Oder wenn sie die Fabrik selber übernehmen wollen oder so etwas. Das wird alles schön in kleinen Aufzählungspunkten abgearbeitet und bietet dann einfach auch viele Möglichkeiten, wie das Szenario enden kann. Also recht flexibel.
Auch am Anfang werden halt auch passend dazu halt auch Hinweise gegeben, okay, was muss ich beachten oder was muss ich anpassen, wenn ich das als kurzen One-Shot spielen will, wenn ich das als normal, wenn ich das in meine Kampagnenwelt einbauen will oder wenn ich halt sage, okay, ich baue das halt ich starte eine Kampagnenwelt von hier aus oder so. Also da gibt's auch so ein paar Hinweise in kurzen Absätzen. Das finde ich auch sehr hilfreich und eine gute Sache.
Das ist auch schön für diese ganze Konsequenzengeschichte, was man bei Oldschool ja häufig hat. Dass, wenn man das jetzt in eine Sandbox einfügt oder halt in eine Kampagne einfügt, man kann da wirklich einfach die Welt weiterentwickeln lassen und muss sich da nicht selber was ausdenken, sondern steht hier halt. Ne, wenn die Lucia de Castillo umgebracht wird und die Charaktere die Fabrik dann aber verlassen, dann werden Händler aus ganz Europa dahin geschickt, um herauszufinden, was da los ist. Und eine Gruppe von deutschen Händlern, die den Charakteren nicht freundlich gesinnt ist, wird in die Fabrik einziehen und wird die übernehmen. So, dann haben wir ja schon mal ein paar Punkte, wie die Kampagne weitergehen kann. Ne? Und wenn sie es anders machen, dann passiert halt was anderes. Also die Konsequenz mal so in klaren Stichworten aufgelistet zu kriegen, ist schon super. Das hast du sonst ganz selten.
Was mir beim Vorbereiten und beim Leiten halt auch noch auffiel, ist, dass der Dungeon selbst, also die Fabrik, so wie sie aufgebaut ist, da hat sich halt jemand was gedacht. Das ist natürlich blöd zu erklären, wenn man das nicht vor sich hat, aber ich versuch's halt trotzdem. Im Endeffekt, wenn man reingeht in die Fabrik, dann kommt man erstmal in so einen Empfangsraum, in den Besprechungsraum, dann kommt man in so Gästequartiere. Das sind alles Orte, die sind alle erstmal noch leer. Das heißt, wenn die Spieler da einbrechen, kommen die erstmal in Räume, in denen sie sich frei bewegen können und frei erkunden können. Die sind zwar auch schon nicht ungefährlich, da gibt's Fallen und Dinge, aber es gibt noch keine Kämpfe und die Spieler haben da eine Menge Freiraum. Und dann kommen sie automatisch, wenn sie weitergehen, müssen sie über den Raum mit dem Schokoladenfluss, was sowieso schon mal ein supergeiler Raum ist, ja, mit dem Schokoladenfluss so und dem Boot und dem Wasserfall und dem Tunnel in den Keller. Und von diesem Raum aus kann man im Grunde sternförmig sich in jede Richtung bewegen. Von dort aus kommt man eigentlich überall hin an Orten, was es in der Fabrik gibt. Man kann über den Tunnel in den Keller und dort halt rumsuchen. Man kann in die nördliche Richtung gehen, wo halt die Fabrik, ja, da sind die Fließbänder und da sind die Pygmies halt am Arbeiten und am Schokolade stampfen und einschmelzen. Man kann auch nach Westen gehen, da ist halt der Schokoladenbaum und das Pygmy-Dorf. Man kann aber auch nach Süden gehen, da ist der Raum, wo halt verpackt wird und von dem man halt auch ins Treppenhaus kommt, entweder zu dem Büro von Lucia oder halt nach unten in den Keller, den man halt auch über den Tunnel erreichen kann. Und das ist halt wirklich schön, schön didaktisch, weil du hast halt am Anfang irgendwie so, okay, hier ist halt dieser freie Bereich am Anfang, diese vier Räume, die man auf jeden Fall abklappert. Und am Ende, also ab dem vierten Raum, ist es dann halt wirklich, dann liegt es halt in der Hand der Spieler, wo sie jetzt hingehen. Und ab da treffen sie dann halt auch auf andere Charaktere, die halt hier in dem Dungeon sind, weil dann wird's halt auch wirklich interessant. Und dann wird's auch unvorhersehbar.
Das führt mich eigentlich direkt zu unserer nächsten Rubrik, nämlich den Fragen. Ich habe das Abenteuer nicht gespielt. Ich kenne das also nur theoretisch. Ich habe allerdings ein Let's Play gehört, wo der Autor das Ganze geleitet hat in circa 2 Stunden Länge. Meine erste Frage ist eigentlich, wie läuft das eigentlich ab mit dieser Erkundung? Ich finde, das Ganze ist sehr flexibel. Du sagst es ja schon, es ist nicht vorhersehbar. Die Spieler können im Grunde von diesem Raum mit dem Schokoladenfluss eigentlich in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Und was sehen die dann anschließend überhaupt von dieser Fabrik?
Naja, potenziell alles.
Ich bin da nicht sicher. Ich glaube, dass sie gar nicht so viel sehen von der ganzen Geschichte.
Warum?
Weil ich finde, die Möglichkeiten, wenn du eben mit den Oompa Loompas in Kontakt gerätst, die greifen dich natürlich nicht sofort an, aber die sind ja nun mal da. Und du hast gleichzeitig noch, das würfelst du ja als Spielleiter aus, Lucia fängt ja in einem Raum an und bewegt sich dann innerhalb des Abenteuers. Ich habe immer den Eindruck, das könnte dann auch schnell dazu führen, dass das Abenteuer irgendwie zu einem Ende kommt, ohne dass man viel gesehen hat von der ganzen Fabrik.
Wie war es denn bei dir, Frank? Also ich würde jetzt sagen, dass es sehr zufällig ist. Also es gibt wahrscheinlich einfach Gruppen, die schleichen sich da überall durch, gucken sich alles oder fast alles an. Und wenn es irgendwo schlecht läuft und die Lucia zum falschen Zeitpunkt auftaucht, hat man es eben in 1,5 Stunden durch, das Ding. Ich würde jetzt mal tippen, dass es einfach die große Flexibilität der OSR-Abenteuer, sag ich mal, darstellt. Aber wie war es denn bei dir?
Also klar, der Zufall spielt auf jeden Fall eine Rolle. So, ich meine, wenn du dir früh eine fiese Krankheit einfängst in der Gruppe oder die Hälfte deiner Leute sich irgendwelche Krankheiten eingefangen haben, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr viel von dem Dungeon sehen. Das ist klar, weil dann wirst du wohl irgendwann umdrehen müssen oder das Zeitliche segnen. Selbes gilt halt, wenn zufällig halt Lucia dich dann doch schnappt, wenn sie dann halt ihre Züge da durch die Fabrik macht, da kann das natürlich auch passieren. Ganz klar, aber jetzt, ich sag mal so, wenn man von diesen Faktoren absieht, dann ist halt im, ich nenne es mal Idealfall, können die halt schon sich recht frei erkunden und solange sie halt die Pygmies nicht anpissen, ist das eigentlich alles okay. Bei mir konkret jetzt in der Runde lief es allerdings auch ein bisschen anders, denn meine Spieler hatten die Idee hier, es gibt auch so diesen Verpackungsraum und der hat auch Eingänge. Und meine Spieler meinten dann, ja, alles klar, diese Fabrik, die kriegt ja nicht nur, die liefert ja nicht nur Schokolade aus, die wird ja auch irgendwie Zutaten angeliefert bekommen. Zucker, Milch, was auch immer, also so profanes Zeug. Und dann haben die Spieler halt gesagt, ja, alles klar, wir bestechen halt irgendeinen von diesen Lieferanten und gucken, dass wir halt in irgendwelchen Zuckerfässern untergebracht werden und dann halt in die Fabrik reingetragen werden, im Grunde so. Das ist vom Abenteuer nicht wirklich abgedeckt, dieser Fall. Die Möglichkeit, das ist auch ein Kritikpunkt so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, das Potenzial, das halt entsteht in dem Moment, wenn man halt über diesen Lagerraum einsteigt, das wird nicht wirklich berücksichtigt. Bei uns konkret war es dann halt so, dann saßen sie halt in ihren Fässern, haben rausgelugt und gesehen, ah, da sind diese Pygmies, 20 Stück, und die packen gerade irgendwie Schokolade ein. Und dann haben die sich natürlich erstmal nicht rausgetraut, weil da sind ja 20 kleine eigenartige Männchen, die da irgendwie vor sich hin werkeln und wir sind hier illegal gerade ja mit den Fass halt hier reingetragen worden. Ja, das hat einen anderen Effekt, als wenn du eine Tür aufmachst und dann auf einmal siehst, oh, da sind lauter Männchen am Arbeiten, die sich nicht für mich interessieren. So, wenn du halt aus deinem Fass rausguckst und siehst, oh, da sind 20 Männchen am Arbeiten, die mich jetzt noch nicht gesehen haben, dann versteckst du dich erstmal wieder. Und das hat halt eine Weile gedauert und von dort aus entwickelte sich das dann halt ein bisschen anders. Das war aber auch ganz spannend, weil die waren halt dann ziemlich früh halt auch bei dem Schokoladenbaum und dann halt haben sich dann weiter umgeschaut. Das war aber auch, glaube ich, der Grund, warum sie sich nicht so schnell mit irgendwelchen Sachen infiziert haben, denn irgendwelche ansteckenden Krankheiten und Schokolade zum Probieren gibt's eigentlich am Anfang. Das ist halt dann umgangen worden, elegant. Also diese ganze probier mal hier und probier mal da und löst die Falle aus und jene, das fiel dann so ein bisschen aus. Es hat trotzdem insgesamt funktioniert, aber da hat man dann schon gemerkt, okay, das sollte man als Spielleiter auf jeden Fall irgendwie berücksichtigen, wenn das passiert oder wenn die Spieler so in diese Richtung halt versuchen, da einzusteigen. Und so unwahrscheinlich ist das wahrscheinlich gar nicht.
In dem Let's Play war das so, dass die Charaktere über Karl Weiß in die Firma gekommen sind. Also ich vermute mal auch, weil der Autor das Ganze gerne irgendwie nicht in 4 Stunden abarbeiten wollte, sondern eben dann relativ kurz machen wollte, konnten die Charaktere dann Karl Weiß überzeugen. Das ist ja der Hafenarbeiter da, also der kümmert sich um den Ein- und Ausfuhr von Waren, dass er mit Lucia irgendwie sozusagen fragt, ob die Charaktere empfangen werden können. Und dann führt er sie dann eben in den Eingangsbereich und in den Warteraum, wo man dann auch die Schokolade essen kann. Und er verschwindet dann. Dann haben die Charaktere dann sozusagen Zeit, sich irgendwie umzuschauen und sich dann weiterzuschleichen. So funktioniert das in dieser Runde.
Das ist halt auch eine Option, die halt in dem Buch gar nicht vorkommt, also auch nicht bei den Vorschlägen.
Das stimmt, ja.
Finde ich interessant. Also selbst der Abenteuerautor scheint sich da irgendwie nicht an seine Vorgaben zu halten.
Ich glaube, also es ist ja schon, wie du sagtest, es ist ein relativ flexibles Ding. Ich glaube, das ist auch der Reiz von dem Ganzen. Ich glaube auch, und das ist die nächste Frage, wenn ich die auch noch stellen darf, ist diese ganze Hintergrundgeschichte von Lucia. Die wird ja nie auftauchen innerhalb des Abenteuers. Wenn man sie trifft, wird sie wahrscheinlich relativ schnell kurzen Prozess mit den Spielern machen, weil sie eben in ihre Fabrik eingedrungen sind. Ich glaube nicht, dass man irgendwie herausfindet, wie sie tickt, höchstens anhand der Objekte, die sie besitzt und die sie beschreiben.
Ich denke mal, so ist es gedacht. Beziehungsweise dadurch, dass man die Hintergrundinformationen hat, kann man eben Informationen streuen, wie man Lust hat. Man kann dann entweder, wenn es in eine Kampagne eingebaut ist, hinterher noch Dinge erzählen, also dass sich die Charaktere hinterher nochmal auf die Schulter klopfen können, dass sie so kalt gemacht haben, falls sie das haben, so irgendwie sowas. Oder eben man hat als Spielleiter über das Wissen über die Frau viele Möglichkeiten, immer wieder die Bösartigkeit und die Hintergrundgeschichte und so weiter was zu machen. Oder eben, wenn die Spieler ihren Auftraggeber weiter ausfragen oder sowas, dann hat der vielleicht schon was rausgefunden oder so. Das Wichtigste kriegt man halt über diese Bilder und über diese Sachen, die sie da sonst so rumliegen hat.
Es funktioniert aber in einem One-Shot auch wunderbar, wenn sie einfach nur die böse Besitzerin der Fabrik ist. Natürlich kann man halt über diese Bilder und diese Geschichten dann irgendwie so ein bisschen Stimmung und Hintergrund erzeugen, also vermitteln. Aber wenn die dann auftaucht und dann einfach, sobald sie die Spieler sieht, den hinterher rennt, die Pygmies auf die Jagd und anfängt mit ihren beiden Pistolen rumzuballern, dann ist das auch völlig okay, finde ich. So, gerade weil halt auch der Dungeon so, wie er halt ist und auch so, wie es halt mit den Pygmies und mit Lucia ist, es gibt halt auch gutes Potenzial, vor der abzuhauen. Also wenn die einen ertappt, während sie ihren Rundgang macht, also so in den Raumplatz, dann wird sie auf jeden Fall überrascht sein. Also die Möglichkeit für die Spieler dann erstmal abzuhauen und sich irgendwo zu verstecken, ist gar nicht so schlecht, weil die Fabrik ja auch irgendwie verwinkelt ist und eine Menge Möglichkeiten gibt, um halt irgendwie in den einen Raum, über den anderen Raum und dann kann man aber auch noch im Hintereingang und viele Räume haben halt eine Menge Eingänge. Da kann man schon was machen.
Ich fand noch eine Variante ganz interessant, wenn man das Ganze als Kampagne nutzt, dann könnte man theoretisch auch eine vorher irgendwie 1-2 Szenen haben, wo man auf Lucia mal in so einem gesellschaftlichen Ereignis trifft, wo dich dann zum Beispiel die Auftraggeber, die reichen französischen Händler irgendwie hier eine Einladung verschaffen auf einen Empfang, wo eben auch Lucia anzutreffen ist. Das fand ich ganz interessant. Das haben sie auch in dem Podcast erwähnt.
Genau. Der Chenya, der legt ziemlich einen Wert drauf in dem Abenteuer, dass es einfach menschliche Bösartigkeit ist, die hier alles verursacht. Und das ist also keine magische irgendwas, keine traurige Hintergrundgeschichte, keine Dämonen, kein gar nichts, sondern es ist einfach menschliche Gier, menschliche Bösartigkeit und menschliche Egaligkeit, wenn wir es mal so nennen wollen. Ja, weil der ist halt einfach wurscht, was drum sie rum passiert. Hauptsache, sie kann Macht und Geld weiter zusammenraffen und so. Und insofern passt das ja auch wieder ganz gut. Das ist so, man guckt sich diese Fabrik an, man sieht diese sehr abgedrehten Dinge da, man sieht, dass sie sich selber glorifiziert als was auch immer. Vielleicht hat man von ihr vorher mal gehört, wie intelligent und charmant sie ist, weil so wird sie nämlich auch beschrieben. Und dann trifft man sie und die fängt an zu kreischen und zu ballern und hetzt Tod und Teufel spuckend Pygmäen auf die Charaktere. Das ist ja auch nochmal ein netter Kontrast. Also ich glaube, man hat da ziemlich viele Möglichkeiten.
Ja, mit dem, was gegeben ist, kann man halt sowohl das Ganze beliebig ausschmücken mit Vorgeschichte und Vortreffen und Recherchen oder halt einfach komplett weglassen. Das Potenzial ist für beides da. Und es funktioniert, glaube ich, auch in beiden Fällen gut.
Weitere Fragen?
Ja, meine Frage am Abenteuer wäre, das ist ja sehr krass. Also mal abgesehen davon, dass die Charaktere zu Riesenblaubeeren anschwellen können und andere Leute das ja auch sind. Und man diese Blaubeeren halt auspressen muss, um die am Leben zu erhalten, beziehungsweise auspressen kann. Das ist ja noch bei weitem noch nicht die krasseste Szene, ja. Das ist so wie bei dem Schokoladenbaum, der da halt mitgebracht wurde von dem, was war es, der Vater von Lucia?
Ich glaube, der Vater war.
Der Vater war und der dann da angepflanzt wurde. Zusammen mit den ganzen Pygmäen, da ist ja auch so ein Opferaltar. Und dann kann man auswürfeln, was gerade bei diesem Opferaltar ist. Und das ist also von Ausbluten und Orgien in Blut und so. Ist da alles Mögliche dabei, was einfach, wo ich als Spielleiter nicht sicher bin, ob ich das da unbedingt drin haben will. Und meine Frage wäre jetzt, fügt das dem Abenteuer was hinzu oder nicht? Das ist jetzt gar nicht irgendwie, dass ich sagen will, ich finde das scheiße und das dann nur als Frage formuliere, sondern ich meine die Frage durchaus ernst. Sich diese Schokoladenfabrik anzugucken und dann zu sehen, wie pervers es da teilweise drin zugeht, ist ja schon so ein Aha-Effekt. Und das macht dann hinterher noch viel mehr Spaß, die Lucia da kalt zu machen, wenn man dann Gelegenheit dazu hat. Oder die Fabrik anzuzünden oder zu übernehmen oder was auch immer. Aber ist es zu viel des Guten oder nicht?
Es gibt ja auch noch eine andere Szene im Keller, die auch so in diese Richtung geht. Und ich finde, es bricht so ein bisschen. Also auf der einen Seite zeigt das halt, ja, okay, hier die Lucia, das ist echt eine fiese Person, die halt auch sadistisch und ja einfach widerwärtig ist in irgendeiner Form. Das wird dann ein bisschen mit unterstrichen. Und auch, dass diese Pygmies halt nicht nur kleine, lustige Umpa-Lumpa sind, die irgendwelche Lieder singen. Aber ich finde den Cut an der Stelle vielleicht auch etwas zu krass.
Das ist vielleicht auch ein Limitations-Problem. Also da gibt es ja ab und an mal Sachen, die schocken sollen, die ich meistens auch nicht so wahnsinnig beeindruckend dann finde. Also finde ich dann eher etwas ungeschickt an manchen Stellen. Vielleicht ist das sozusagen der Stil dann von der Abenteuerreihe. Ich persönlich würde es, glaube ich, auch nicht reinbringen. Ich finde es etwas zu übertrieben an der Stelle. Aber ich kann natürlich in gewisser Weise verstehen, warum dieser Gewaltakt da drin ist, um einfach nochmal einen gezielten Bruch zu haben innerhalb dieser ja zuckrig-süßen Schokoladenfabrik.
Also das war irgendwie auch mein Eindruck, dass die krassesten Szenen eigentlich nachträglich gewünscht oder reingeschrieben wurden, um halt den Lamentations-Schock-Faktor da unbedingt drin halten zu wollen irgendwie. Also ich persönlich halte sie auch für unnötig. Man kann ein Blutopfer am Altar, auch einfach ein Blutopfer am Altar, am Schokoladenbaum machen. Dass da eins nötig ist, reicht schon aus. Warum dann da unbedingt noch diese super krassen Szenen da, ich meine, sie werden ja ausgewürfelt, aber da mit drin sein müssen, fand ich. Also ich persönlich mag es auch nicht so. Aber mich würde interessieren, ich weiß es nicht, ob ich nicht anders über das Abenteuer denken würde, wenn es nicht drin wäre. Ob nicht dieser starke Kontrast irgendwie auch was hinzufügt. Man kann es ja weglassen, aber ich als Spielleiter weiß halt, dass es da ist.
Wobei ich sagen muss, ich finde eigentlich die Herangehensweise durch die Krankheiten und die Gifte schon ausreichend, um einen Weird-Effekt zu erzeugen, der ja gewünscht ist bei Limitations. Also ich fand das eigentlich ausreichend. Ja. Ich musste die anderen Dinge gar nicht mehr haben, zumal Lucia ja eben auch als Bösewicht wirklich sehr überzeugend ist. Also das funktioniert ja hervorragend.
Man kann ja auch die Sachen, die da drin sind, nehmen und entschärft nutzen. Also es ist ja nicht so, als wenn man das jetzt irgendwie streichen müsste. Bei uns war es zum Beispiel so, ich habe halt ausgewürfelt, dass halt eine mit dieser Blaubeerkrankheit infizierten Frau auf einen von diesen Altaren gefesselt ist. Und anstatt dem, was halt in dem Buch passiert, ist es halt so, dass jetzt dann irgendwie zwei von den Pygmies dann zwischendurch dahin gegangen sind, die ausgelacht haben und ab und zu mal an der rumgedrückt haben, um so ein bisschen Blaubeersaft auszupressen. Mhm. So und dann irgendwie ihre Hände abgeleckt haben, die voll waren mit Blaubeersaft. Es war dann irgendwie auch eher eine witzige Szene, aber es wurde halt trotzdem gezeigt, hier irgendwie, das sind auch nicht die netten Kleinen, sondern die drangsalieren da halt im Grunde das Opfer, aber ohne, dass man da jetzt zu explizit wird. Also ich muss das nicht haben, ist hier vielleicht Stilmittel, aber ich finde es aber gut, dass es jetzt ja auch nicht übertrieben wird und hier irgendwie, also es gibt vielleicht 2, 3 Stellen, wo das irgendwie drin ist und 2 davon sind halt auch noch nur über Zufallstabelle auszulösen. Finde ich also verkraftbar, wäre nicht schlimm, wenn es nicht drin wäre, ist aber jetzt auch nicht super dramatisch, dass es drin ist.
Weitere Fragen?
Eine Sache, die mich noch ein bisschen gestört hat, ist, also es gibt ja diese Karte, die ist ja im Grunde wie illustriert. Man sieht halt da drauf, was in den Räumen ist, hat es ja vorhin auch schon beschrieben kurz. Das, was da eingezeichnet ist in der Karte, ist zum Teil doch zu schematisch und deckt sich nicht immer ganz mit dem, was über der Raumbeschreibung steht. Man neigt halt dazu als Spielleiter, wenn man da halt sieht, da sind irgendwie, weiß ich nicht, in der einen Ecke irgendwelche Fässer und in der anderen Ecke nicht, dann, dass sie halt auch nur da sind. So geht's mir zumindest. Wenn ich auf der Karte die Sachen eingezeichnet sehe, dann gehe ich auch erstmal davon aus, dass es da halt so ist und nicht anders. Und man findet halt manche Sachen nicht wieder und manche Sachen wären vielleicht doch besser, wenn man das halt entweder detaillierter eingezeichnet hätte, nicht ganz so schematisch, wie es halt hier ist, oder halt offen gelassen hätte. Also ich, dieses Mittelding, das hier halt gemacht wird, zwischen komplett detailliert alles eingezeichnet, also ich sag mal so wie beim Dungeon Crawl Classics, da ist es ja schon so, dass man fast die Beschreibung gar nicht mehr braucht, so detailliert ist es. Und den sehr groben schematischen, das ist halt hier irgendwie so, manchmal stört es etwas. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn es darum geht, hier diese Kanäle zwischen den Räumen, also es gibt halt einen Raum, wo halt die Schokolade gemahlen wird und an einer anderen Stelle wird sie halt gepresst und in einem anderen Raum wird sie halt gekocht. Und die wird halt über irgendwelche Fließbänder und Rohre dann halt von einem Raum in den anderen transportiert. Jetzt ist aber dann zwischen zwei von den Räumen ist halt ein Gang. In diesem Gang wird aber nie erwähnt, dass da irgendwelche Fließbänder durchgehen oder Rohre oder irgendwas. Wo gehen die denn dann lang? Also laut Karte müssten sie da durchgehen, ist aber nicht. Vielleicht bin ich dann irgendwie zu unkreativ oder was auch immer. Ja, dass ich mir dann so denke, was ist denn da jetzt? Wie löse ich denn? Warum ist das nicht eingezeichnet so? Also mir fehlt dann halt irgendwie was. Und das ist halt auch nicht beschrieben an keinster Stelle. Natürlich kann man improvisieren. Ich habe dann halt auch gesagt, ja, das liegt halt höher und dann ist es halt, geht halt unter der Decke lang. Aber es hat mich doch irgendwie ein bisschen gestört. Auch so dieser Produktionsablauf, welches Fließband, das hier eingezeichnet ist, ist denn welches und warum geht denn das hier einmal so irgendwie, also warum die Sachen so verlaufen, wie sie eingezeichnet sind, ich glaube, das ist einfach nur willkürlich gemacht, so halb. Aber es wäre halt schöner, dass wenn halt hier schon so ein Fabrikmechanismus mit Maschinen und Fließbändern irgendwie eine wichtige Rolle spielt, dann hätte ich den mir doch noch ein bisschen ausgearbeiteter gewünscht. Auch zum Beispiel, was passiert, wenn die Spieler an einer bestimmten Stelle Einfluss nehmen an der Maschine? Da wäre auch wieder eine Zufallstabelle oder irgendwas, so könnte was in die Luft gehen, könnte irgendwas auslaufen, wie viele Umpa-Lumpas sterben bei der Explosion? Ich meine, da könnte man ja super lustige Sachen machen. Da ist ein bisschen Potenzial verspielt worden an der Stelle, finde ich. Aber wer das noch leiten will, der kann sich ja darüber schon mal im Vorfeld Gedanken machen.
Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ebenfalls in dem Zusammenhang ein Abenteuer, was Blood in the Chocolate heißt, schreit geradezu nach Food Handouts. Was für Food Handouts sind sinnvoll?
Ja, Schokoriegel, ganz klar. Also irgendwie, ja, Paralinen, alles an Schokolade kann man da natürlich wunderbar verwenden und auch im Grunde praktisch den Spielern hinstellen, sodass sie dann halt auch das wirklich essen, was sie dann da ausprobieren. Und es gibt sogar so eine Wonka-Süßigkeiten-Reihe. Ich weiß nicht, ob das von Nestle ist oder so, also so als Trademark. Ich habe leider von Wonka nur die Nerds besorgen können für die Runde. Das sind so Zuckerpastillen, die super künstlich schmecken.
Ja.
Es gibt auch Wonka-Schokoriegel, aber ich glaube, die sind ziemlich teuer. Also ich habe jetzt auch keine irgendwie gefunden, jetzt die nach Deutschland geschickt werden. Ja, vielleicht kann da irgendjemand eine Quelle auftun oder wenn man mal in den USA ist oder England, dass man da vielleicht was kriegt. Aber das wäre natürlich perfekt.
Das stimmt.
Aber sonst, hier ist ein Bild in diesem Kapitel Delicious Diseases and Poisons, wo ein Tisch ist, wo Help Yourself dran steht, ja, mit Pralinen und so weiter. Wenn das kein Lindt-Pralinenkasten ist, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Also wenn man da irgendwie so ein paar hübsch eingepackte Dinger mit irgendeinem Kram oben drauf und dann irgendwie gefüllt oder sowas, das bietet sich doch wahnsinnig an, ja.
Da könnte man im Grunde auch noch, wenn man es jetzt auf die Spitze treiben will, sagen, okay, ich habe hier jetzt irgendwie so eine Collection von X Pralinen, ja, und ich weiß, okay, hier sind dann irgendwie 8 verschiedene Varianten von Pralinen. Und wenn die Spieler eine bestimmte Variante nehmen, dann hat das einen bestimmten
Effekt. Ja, das stimmt. Das ist, das wäre meine nächste Frage gewesen. In dem Bild ist übrigens, darf man nicht vergessen, da sind Help Yourself in verschiedenen Sprachen auch noch hingeschrieben. Und auf Deutsch steht da, benieden sie dich. Also anstatt bedienen sie sich. Das ist ganz schön. Ist aber gleichzeitig auch ein bisschen erschreckend. Habe ich mich immer gefragt, bei vielen Rollenspielen, kann man nicht mal kurz jemanden, so weiß ich, bei Facebook oder Google Plus mal fragen, was Help Yourself auf Deutsch heißt? Oder das Ganze mal in ein Übersetzungstool eingeben, was auch funktioniert?
Ja, wobei, das ist ja so falsch. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob das nicht Intention war. Weil ich meine, selbst wenn ich das durch ein Übersetzungstool setze, ich meine, die müssen ja irgendwie ansatzweise auf bedienen sie sich gekommen sein. Und das ist ja kein Typo. Das ist ja wirklich
das, also,
mutwillig.
Also ist, ja, das sieht also aus
wie bedienen sie dich.
Ja. Das sieht aus wie mutwillig, aber eigentlich gibt es keinen Sinn.
Ja, es gibt keinen Sinn, ja, wenn das wenigstens irgendwie sinnvoll vertauscht wäre oder so. Ja, aber das macht keinen Sinn.
Also ich habe es eben gerade parallel bei DeepL eingegeben. Help Yourself wird übersetzt mit bedienen Sie sich.
Ja. Punkt
aus.
Ja.
Das ist, und ich möchte wetten, der Google-Übersetzer kriegt das genauso hin. Also das ist, ja, es ist mir auch nicht ganz klar. Aber gut, ist wahrscheinlich auch einfach zu egal. Ist für den englischsprachigen Raum gemacht und dann ist halt gut.
Ja, es ist in keinem Deutsch-Englisch-Wörterbuch steht Benin.
Nee, ja, also. Das stimmt, ja. Wir hatten uns schon so ein paar Fragen gestellt, was uns an dem Abenteuer nicht so ganz gefallen hat, beziehungsweise was irgendwie interessant ist, was man herausarbeiten kann oder was man irgendwie verändern kann. Du hast es ja geleitet, Frank. Wenn du es nochmal leiten würdest, was würdest du an dem Abenteuer verändern? Also an welcher Stelle würdest du nochmal ansetzen und sagen, ah, das könnte man noch ein bisschen ausarbeiten, das vielleicht ein bisschen anders herangehen? Wie könnte man es noch etwas besser machen für den nächsten Spieleabend?
Na, die Geschichte mit den Food Handouts als Zufallstabelle oder so, oder halt auch sich Gedanken machen, was passiert, wenn die Spieler an der Maschine rummanipulieren. Das sind halt Dinge, die habe ich mir vorher nicht wirklich, die waren mir nicht so bewusst. Da würde ich mir jetzt vielleicht doch vorher mal ein paar Gedanken zu machen über diese Option. Also wenn jetzt die Spieler wieder wirklich aktiv Sabotage begehen, haben meine Spieler gar nicht gemacht, aber ist trotzdem so eine Sache, die mir dann irgendwie doch in den Sinn gekommen ist. Und ich glaube auch ein, zwei Spieler hatten auch mal kurz mit so Ideen gespielt. Eine andere Sache ist halt, ich würde doch schon versuchen zu vermeiden, dass die Spieler über diesen Lagereingang gehen, weil wenn das passiert, dann ist halt dieser ganze, ich nenne es mal der Erziehungsteil, der die Spieler so ein bisschen akklimatisiert auf diese Eigenartigkeit des Abenteuers, der fehlt halt. Wie gesagt, es hat funktioniert. Meine Spieler haben jetzt nicht den Plot gesprengt und ich habe auch nicht den Weg, den die eingeschlagen haben, versucht zu torpedieren. Das mache ich ja auch nicht. Aber es wäre vielleicht doch förderlich, wenn man noch ein bisschen mehr Optionen für den Gang in den Haupteingang streuen würde oder mehr fördern würde, dann halt als Spielleiter, wenn man halt so ein bisschen da beim Auskundschaften halt und so den Spielern da so Informationen zuschustert.
Ja, also da kann ich gleich mal direkt drauf antworten. Das ist nämlich das, was ich jetzt nach deiner Erzählung ändern würde. Ich würde einfach irgendwie in der Fabrik klar machen, dass eben von außen wahrhaftig nichts gebraucht wird. Ja, dass dieser Schokoladenbaum irgendwie, dass die Früchte halt ein bisschen anders sind. Vielleicht werden die Blätter zu einer Milch verarbeitet, die dann da noch ein bisschen die Schokolade streckt, oder das funktioniert alles über das Rühren oder was auch immer, oder irgendwelche geheimen Zutaten von den Pygmäen oder irgendwas, und würde dann den Packaging-Raum einfach ganz klar machen, Leute, der ist voll mit Pygmäen, die sehen alles, ihr kommt da nicht rein und da wird auch nichts reingetragen, sondern da werden nur Dinge rausgetragen. Und ich glaube, dann ist das was, das sieht man, wenn man so einen Packraum hat, muss der Ausgänge haben, das heißt einfach zumachen. Das wäre, glaube ich, eine einfache Möglichkeit, wie man das verhindern kann, dass sie darüber reingehen. Oder man macht es halt wirklich, dass man vorher irgendwelche Hafenarbeiter oder sowas so ein bisschen Möglichkeiten legt, sag ich mal, dass die Charaktere eben einfach dann durch den Haupteingang da reinkommen, wie es geplant ist. Ich glaube, das wäre so die Änderung, die ich am ehesten machen würde, und halt die krassen Sachen einfach rausstreichen, aber das hatten wir ja schon.
Und eine Sache, die mich halt gestört hat, die kam zwar auch nicht zum Einsatz, aber allein beim Lesen hat es mich irgendwie gestört. Es gibt das obere Geschoss. Das obere Geschoss besteht eigentlich nur aus einem Raum. Dieser Raum ist halt das Schlafgemach, Arbeitszimmer von der Lucia. Und um in den reinzukommen, muss man halt, an der Tür ist im Grunde so eine Klaviatur und man muss halt ein Lied spielen. Und solche Rätsel haben auch immer so ein Geschmäckle. Ich habe das auch schon, das hat man schon öfter gesehen, solche Sachen kommen immer mal wieder vor und ich finde das schwierig. Also erstmal überhaupt so musikalische Rätsel finde ich schwierig. Und das andere ist, welches Lied gespielt werden muss. Diese Information gibt es an zwei Stellen. Das eine ist Lucia selbst, das wird die aber wahrscheinlich nicht ausplaudern, weil vorher machen die Spieler die wahrscheinlich platt. Und das andere ist halt über eine Gefangene, die das halt irgendwie zufällig gehört hat, während Lucia das gesummt hat, so die Melodie. Das ist mir schon sehr, wie nennt man das?
An den Haaren herbeigezogen, das Ganze.
Ja, genau. Genau, das ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Das trifft es ganz gut. Das trifft es eigentlich sehr genau. So, es ist halt, das Rätsel selbst finde ich schon sehr schwer. Ja, eine Klaviatur, so, da können die Spieler nicht mal was probieren. Was sollen die denn probieren? Ja, die probieren dann vielleicht ein, zwei Lieder aus den Willy Wonka-Filmen, ja, und dabei passieren dann aber immer schlimme Sachen. Das steht auch noch explizit im Buch drin, wenn dann irgendwie einer anfängt zu singen, wenn er auf das Boot steigt.
Ja, das stimmt.
Von wegen, dann passieren auch schlimme Sachen. Das finde ich eigentlich auch ganz nett, aber das, die Kenntnis von der Melodie irgendwie, die man halt nur rausfinden kann, wenn man den Bösewicht aushorcht oder den Gefangenen da irgendwie zu befragt, ist schon so eine Sackgassensituation fast.
Die nächste Frage ist, kann das denn sein, dass das Abenteuer gar nicht unbedingt will, dass die Charaktere da reinkommen?
Ja, dann könntest du das aber auch zumindest irgendwie reinschreiben. Ich meine, das Abenteuer ist sonst sehr ehrlich mit den Spielleitern. Ja, wenn es sagt, hier der Raum, der sollte wirklich nur in allen Ausnahmefällen, dann ist ja auch so eine Sache, da kann man ruhig Tacheles reden.
Ja, gut. Auf der anderen Seite kann natürlich, wenn die Charaktere überhaupt mit diesem Gefangenen sprechen, dann kann der Spielleiter ja auch relativ aggressiv diese Information weitergeben.
Ja, aber dazu müssen sie halt auch überhaupt mit dem sprechen.
Ja, gut, okay. Ja, also das ist dann halt, aber das ist dann vielleicht das Argument zu sagen, hier Leute, nicht immer alle nur umbringen, sondern auch mal mit wem reden. Das ist doch eine ganz gute Sache. Also ich weiß, was du meinst. Diese Form von Rätseln ist halt auch, meine Güte, wer schließt dann seine Tür mit einer Melodie zu? Dann macht die jedes Mal plinki, plinki, plonki, wenn sie ihre Tür aufmachen will. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Diese Art von Rätseln finde ich als Spieler auch immer ziemlich nervig, weil ich immer den Eindruck habe, und das ist ja auch in 95% der Fälle so, die sind da nur, damit ich was zu rätseln habe. Und das ist so, wenn das so überhaupt nicht eingebunden ist, sondern wenn man so den Eindruck hat, das ist ja aufgepfropft mit so einer Pseudologik, nur damit es irgendwo ein Rätsel gibt, finde ich persönlich auch immer eher anstrengend, ja.
Ja, und es ist halt auch irgendwie ein Bruch im ganzen Abenteuer, weil du hast halt, das Abenteuer ist super offen gehalten, super flexibel, die Spieler können hingehen, wo sie wollen, ja, sternförmig ausbreiten und Sachen anstellen oder halt auch nicht. Aber da an der Stelle, da gibt's dann halt nur so die eine Lösung. Es gibt nur diese eine Option. Du musst die Melodie kennen, ansonsten kommst du da nicht rein. Die Melodie kannst du auch nur über zwei Möglichkeiten rausfinden. Das ist für mich eine Sackgasse fast. Mhm. Ja, also es gibt keine Alternative. Du kannst nicht über irgendwelche Luftschächte irgendwie versuchen oder über irgendwelche anderen Zugänge irgendwie versuchen, da Zugriff zu kriegen. Mhm. Du musst halt schon wirklich diese Melodie kennen. Eine Alternative wird dir as written nicht gegeben. Also das ist eine Sache, die da habe ich mich halt dran gestört. Es kann sein, dass andere damit klarkommen und das super gut finden oder eine Lösung dafür finden. Man findet bestimmt auch eine Lösung dafür. Meine Spielgruppe ist eh geflüchtet, bevor es so weit war, dass sie überhaupt in dem Raum waren. Ja, dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten. Es gibt zum Beispiel auch noch irgendwie einen Dieb, der irgendwie irgendwo in so einer Ecke kauert und so halb verstaubt ist oder so und keiner so genau weiß, was der da eigentlich macht und wie der da hingekommen ist und warum den noch keiner gefunden hat. Ist ein bisschen merkwürdig, aber eine gute Gelegenheit, um noch mal ein paar Spieler mit Krankheiten zu infizieren. Insofern eigentlich gar nicht so schlecht. Also finde ich dann doch, das kann ich akzeptieren. Und eine andere Sache, die mich jetzt noch so ein bisschen gestört hat, ist, das ist aber wirklich so ein bisschen Nitpicking, das gebe ich zu, aber die Karte, das obere und das untere Stockwerk, das passt nicht zusammen. Man kann halt auf den oberen Stockwerk sehen, wo der Fluss lang geht und man kann auf den unteren Stockwerk auch sehen, wo der Fluss lang geht und man sieht halt, wo die Treppe runtergeht in das andere Stockwerk und das ist halt überhaupt nicht im Verhältnis zueinander. Also mich stört das nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn Spieler Karten zeichnen oder so, dass die dann vielleicht da irgendwie drüber stolpern können.
Als nicht euklidische Geometrie dann, ja.
Ja, das ist halt ein verrücktes Gebäude, diese Fabrik.
Ja, das ist es wahrscheinlich, ja. Ich habe noch eins, das würde ich nicht verändern wollen. Das fände ich nur sinnvoll als weiteres Handout neben dem Food-Handout, wäre, dass man sich die entsprechenden Bilder von Rubens heraussucht, um die dann zu zeigen. Das wirkt dann ein bisschen besser, wenn man dann beschreibt, dass eben anstatt Jesus Lucia in der Mitte steht und unter ihr die ganzen Protestanten in der Hölle schmoren oder sowas. Ich glaube, das wäre ganz witzig.
Dadurch könnte man halt auch noch mal ein bisschen den Fokus auf diese ganze Vorgeschichte legen, genau. Wenn man halt diese Bilder zeigt und so, ja, hier, so sieht das aus. Allerdings ist halt diese Frau, diese Person ist halt jetzt die Frau und ansonsten ist es halt genau dieses Bild. Ja, stimmt. Genauso kann man auch die Bilder in dem Abenteuer wunderbar verwenden, um sie den Spielern zu zeigen. Es gibt eine Außenansicht von der Fabrik. Es gibt halt diesen Tisch mit den Proben, mit dem benieden sie sich. Ja, also aber auch als Bild ganz schön, dass man da den rausgeben kann. Was auch schön ist von der Aufteilung, das habe ich noch gar nicht gesagt, da haben wir gar nicht erwähnt, bei der Raumbeschreibung. Es gibt am Anfang halt eine Karte und danach bei den Raumbeschreibungen ist bei jedem Raum der Raum nochmal mit dabei, als Minikarte halt. Also das ist auch so eine Sache, total simpel, aber super hilfreich. Du hast einfach neben der Raumbeschreibung direkt nochmal so, wie sieht der aus, welche Aus- und Eingänge hat der, was ist da Besonderes, direkt auf einen Blick. Ich finde das super schrecklich, wenn ich da immer hin und her blättern muss. Das ist hier auch eine Sache, die finde ich gut, ist leider nicht selbstverständlich, sieht man aber immer häufig.
Das stimmt, ja. Ja, kommen wir langsam zum Ende. Wir schließen mit der letzten Rubrik und der letzten Frage, die wir uns stellen. Was lernt man denn von diesem Abenteuer besonders gut?
Zum einen kann man sich angucken, wie man einen wirklich abgedrehten Dungeon überhaupt mal machen kann mit einer modernen Einfluss auf Dungeons, weil eine Fabrik ist, glaube ich, bisher noch nie erkundet worden. Und es ist halt auch eine sehr, sehr gelungene Adaption von Popkultur. Ne? Also Charlie und die Schokoladenfabrik als Dungeon zu machen, als abgedrehten Horror-Dungeon, ist es ja, das ist schon was Außergewöhnliches und kann einen, sagen wir mal, motivieren und mal zeigen, wie weit man sich dann vom Original entfernen sollte, könnte, damit das funktioniert. Das macht's ganz gut. Ob ich da jetzt 1:1 jetzt, keine Ahnung, als nächstes Die Hard oder was auch immer für einen Film umsetzen könnte, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest eine tolle Idee und sehr gut umgesetzt.
Ja, und alles ohne viele Kampfbegegnungen innerhalb des Dungeon Crawls. Das ist ja auch noch ganz interessant dabei, weil das erwartet man ja eigentlich.
Ja, ist richtig. Bei mir in der Runde, da ist halt einer von den Pygmies umgebracht worden und zwei irgendwie so verletzt, aber auch nur so als Kollateralschäden beim Wegrennen oder bei irgendwas Dummem machen. Ansonsten gab es eigentlich keine wirklichen Kämpfe, außer am Ende, als Lucia sie erwischt hat. Aber der Rest war halt so, den kann man wunderbar aus dem Weg gehen, nicht provozieren. Es gibt dann auch noch so Moskitos, so Riesenmoskitos, drei Stück, die sind gefährlich. Aber das ist auch ziemlich eindeutig und den kann man auch gut aus dem Weg gehen. Also das ist wirklich schön gemacht. Und eine andere Sache, die man hier lernen kann, ist halt, dass man auch so ein Funhouse-Dungeon, so einen albernen Kram machen kann, der trotzdem irgendwie in sich konsistent und sinnvoll ist. Ja, weil das ganze Ding funktioniert ja irgendwie in sich. Jeder Raum hat schon seinen Zweck. Alles gehört irgendwie miteinander zusammen. Es ist nicht total willkürlich irgendwie so, in Raum A ist irgendwas und in Raum B ist irgendwas völlig anderes, sondern das hat halt irgendwie schon alles einen Zusammenhang und ein geschlossenes Bild. Das kann man halt auch hinkriegen.
Als Abenteuerautor kann man auch noch ein bisschen lernen, dass man am Anfang relativ klar macht, wofür gibt es eine Belohnung und am Ende, was passiert, wenn die Charaktere das tun oder das tun. Das finde ich auch ziemlich gut und da kann man einiges raus übernehmen für andere Abenteuer.
Also nicht nur das, wie mache ich das mit den Karten, wie viele Karten mache ich, eine Übersichtskarte. Hier sind ja auch diese Zusammenfassungen und ich glaube, als Abenteuerdesigner, wenn man Dinge aufschreiben will und sich mit dem Layouter auseinandersetzen will, wie wird das denn jetzt umgesetzt, kann man ja sehr viel lernen. Ob das die kleinen Räume bei den Raumbeschreibungen sind oder die, wie gesagt, die Zusammenfassung oder das im Vorsatzpapier oder auf dem Vorsatzpapier Dinge nochmal auf dargestellt sind oder so. Da kann man sich viel angucken, ja.
Ja, ausgezeichnet. Das war unsere Episode rund um Blood in the Chocolate. Vielen Dank, Frank, dass du eingesprungen bist und einmal das Abenteuer mit uns vorstellen konntest. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Abenteuer. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
Bis nächstes Mal.
Tschüss.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.